Und es ist jetzt so laut, wenn man an den Tisch fasst. Hört ihr das? Ja. Herrlich. Wir haben bereits vor den Sommerferien eine Predigtreihe begonnen und vier Einheiten zur Bergpredigt gehört und sind bis zur Mitte gekommen vor den Sommerferien und wollen jetzt weiterhören. Heute und die nächsten beiden Sonntage den Rest der Bergpredigt genauer betrachten. Inhaltlich geht es in der Bergpredigt immer wieder um das Reich Gottes und wie es in der Welt Wirklichkeit werden will. Wie das Reich Gottes durch Jesus in die Welt hineinkommt, als Salz und Licht, was er uns als Aufgaben gibt, wie wir wirken sollen, aber das rührt her von dem Wesen Jesu, wie er ist. Und wie die Menschen darauf reagieren können, wie sie damit umgehen können, wie sie leben können im Reich Gottes. Jesus hat zum Beispiel in den sogenannten Antithesen, ihr kennt das Gebot, ihr sollt nicht morden, ich aber sage euch, wenn ihr allein schon zornig seid auf euren Bruder, habt ihr Mord begangen und so. Diese Antithesen, da hat Jesus mit deutlich gemacht durch diese alttestamentlichen Gesetze, wie sie neu gefüllt und verstanden werden können und dass es dabei nicht um ein striktes Einhalten von Regeln geht und wenn man sich so und so verhält, dann hat man alles richtig gemacht, sondern dass es immer um diese Beziehung zu Gott geht und dass das Reich Gottes viel tiefer reicht als etwas, was man einfach nur hervorholt und produziert oder reproduziert, sondern etwas, was wir erfahren, was wir leben und was irgendwie gefüllt werden möchte. Es geht um die Beziehung zu Gott und um die Hingabe zu Gott, weil Gott sich für uns hingegeben hat. Und in dem Text, den wir heute hören werden, geht es um den Alltag, um das Leben im Alltag. Und es werden zwei wirklich sehr alltägliche Gefahren genannt, die uns in unserer Beziehung zu Gott stören können, die uns davon abbringen, weil sie Raum einnehmen. Nämlich dadurch, dass sie wichtig sind, dass sie in jedem Leben eine Rolle spielen und dass sie sich deswegen manchmal gerne dazwischen drängen. Ich lese uns den Predigttext vor aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle hinzusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ein sehr langer Text. Ein sehr bildreicher Text und sehr viele Elemente kommen darin vor. Man könnte viele Predigten über diesen einen Text halten. Deswegen werde ich mich heute aber beschränken und nicht alles behandeln. Verzeiht, und vielleicht können wir das wann anders nochmal aufgreifen. In diesem Textabschnitt geht es immer wieder um Prioritätensetzung in unserem Leben. Und der Text spricht zwei Hauptthemen an, die damals und auch heute von großer Bedeutung waren. Den Besitz, nach dem wir streben, den wir haben, den wir festhalten, und die Sorge um die Zukunft. Zuerst schauen wir auf diesen Besitz, auf den ersten Teil des Textes. Niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon, das hört sich so ein bisschen gespenstisch an, ist schlicht und einfach das aramäische Wort für Geld, Vermögen oder Reichtum. Luther hat es bloß nicht übersetzt und dadurch kam mit der Zeit so ein bisschen so eine Mystik um dieses Wort herum, dass der Mammon vielleicht personifiziert ist, dass es vielleicht das Böse, der böse Besitz ist, so ein bisschen dämonisch aufgestachelt, aber es ist schlicht und einfach ein Wort, das man übersetzen kann und was Reichtum heißt. Besitz, Geld. Es ist ein bisschen schräg, finde ich, die Vorstellung, Gott und unseren materiellen Besitz in eine Waagschale zu werfen und das miteinander aufzuwiegeln. Weil Gott hat ja etwas mit unserem Leben zu tun, mit unserer Beziehung und es hat etwas mit Frömmigkeit zu tun, mit Anbetung, Gottesdienst feiern und an Gott zu glauben. Und Geld ist so was Materielles, so was Praktisches, was man benötigt. Und das beten wir ja nicht an. Wir sprechen nicht mit unserem Geld und bitten ihm, dass es unsere Wünsche erfüllt oder unsere Bedürfnisse oder unsere Sorgen wegnimmt. Wir halten es nicht für heilig, wir feiern es nicht, zumindest nicht so direkt. Und auf sehr andere Art und Weise, als wir das mit dem Gottesdienst tun und mit Gott. Für Gott haben wir oft so eine feste Zeit. Wir haben eine Zeit, wo wir vielleicht in der Bibel lesen und beten. Wir feiern Gottesdienst. Und es lässt sich oft für uns gedanklich so abgrenzen. Aber gerade das ist die Herausforderung. Wir haben eine festgelegte Zeit für unsere Zeit mit Gott. Und den Rest unserer Zeit füllt unser Besitz. So ganz automatisch, so irgendwie mit allem, was wir sonst so tun, wofür wir arbeiten, wie wir uns einsetzen. Aber Gott möchte eigentlich viel größer sein. Er will nicht nur so eine reservierte Zeit sein oder er ist nicht nur eine reservierte Zeit, eine bestimmte und abgrenzbare, sondern Gott gehört in alle Bereiche hinein. Und natürlich ist es etwas karikiert, wenn wir sagen, Gott, nee, unser Geld wird so ein bisschen zu unserem Gott. Und dann kennen wir alle dieses Klischee, dass ein Mann mehr Zeit und Liebe darin investiert, jeden Samstag sein Auto zu polieren, anstatt Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Wir kennen dieses Klischee und wir wissen, das ist manchmal wahr. Und wenn es nicht das Auto ist, dann ist es das Handy oder ein Computerspiel oder ein Statussymbol oder ein Haus oder tatsächlich Vermögen oder Aktien oder die Arbeit, die wir tun, damit wir mehr haben, damit wir mehr genießen können und dann hinterher uns mehr leisten. Wir sind abhängig von dem, was wir auch besitzen. Darüber definieren wir uns oft. Und das muss ich nicht erklären. Ich denke, das ist uns allen auch bewusst. Wenn Jesus diese Sätze sagt, dann geht es ihm nicht darum zu sagen, ihr dürft nichts mehr besitzen. Jesus selber ist zwar in seinen 3 Jahren der Wirkungszeit, wie er davor gelebt haben, wissen wir nicht genau, so wie die Bibel uns das berichtet, anscheinend tatsächlich herumgezogen. Und er hatte nur das bei sich, was er so bei sich hatte. Er hat keinen Wert auf irgendwelche Immobilien oder irgendwas gelegt, was man so materiell mit sich führen könnte. Aber sein Leben so hat ja nur funktioniert, weil es Menschen gab, die Fischerboote besaßen, mit denen er rausfahren konnte, über den See Genezareth. Es hat nur funktioniert, weil Menschen Häuser besessen haben, zu denen er sich einladen lassen konnte, bei denen er zu Tisch sitzen konnte und dann vom Reich Gottes erzählt hat. Aber Jesus stellt fest, auch wenn er nicht sagen will, ihr dürft nichts mehr besitzen, darum geht es ihm nicht, aber er stellt fest, dass die Menschen, die viel besitzen und die reicher sind als andere, es sehr viel schwieriger haben, loszulassen. Den Besitz loszulassen, es wegzugeben, sich nicht darum zu kümmern und sich nicht darauf zu verlassen, das ist ja oft das Problem. Und es ist auch schwer, wenn man einen bestimmten Lebensstandard erreicht hat, davon zurückzugehen, zu verzichten nur für andere. damit es anderen besser geht. Das ist eine Feststellung, die Jesus gemacht hat und mit denen er die Menschen auch konfrontiert und wo er ihnen sagt, passt auf, hier ist eine Gefahr. Und die Frage ist nämlich tatsächlich, was macht unser Besitz mit uns? Dient uns unser Besitz darin, dass wir leben und am Reich Gottes bauen können? Oder dienen wir unserem Besitz und lassen uns von ihm bestimmen, lassen uns von ihm antreiben, mehr uns darum zu kümmern, besser darauf aufzupassen, dass da nichts mit passiert, dass wir nichts verlieren, mehr zu arbeiten, damit wir einen noch tolleren Urlaub und noch länger wegfahren können oder den neuesten Stand der Technik haben, immer und immer wieder. Einen schönen Garten, um den uns jeder beneidet. Wo hängt unser Herz? Was tun wir mit Leidenschaft? Wo sitzen wir uns ein und was haben wir gerne um uns herum? Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir haben doch alle unsere Schätze, die unser Herz höher schlagen lassen, unsere Leidenschaft wecken. Was ist in eurer Schatzkiste zu finden? Was habt ihr da so drinne? Wo sammelt ihr eure Schätze? Lange Zeit war in meiner Schatzkiste. Jetzt muss ich nochmal runtergreifen. Dieser schöne Hase, Hoppel. Er ist für mich nie ein Ersatzgott gewesen. Ich konnte auch ohne diesen Hasen, ja. Aber dieser Hase ist von keinerlei materiellem Wert. Ich glaube, niemand, der mich kennt, würde auch nur einen Cent mehr für diesen Hasen geben wollen, sondern ihn eher so mit spitzen Fingern anfassen, weil der so abgeknuddelt ist, ja. Aber dieser Hase hat mir etwas beigebracht über das Loslassen und die Liebe, wo wir tatsächlich lernen können, durch die Liebe loszulassen. Ich habe diesen Hasen bekommen, als ich ein Jahr alt geworden bin. Und damals musste er überall mit hin. Seit diesem Tag gab es keinen Tag ohne den Hasen. Es war kein Riesendrama. Also ich war kein Kind von denen, was dann nicht mehr schlafen konnte, wenn der Hase nicht da war. Ich konnte immer gut schlafen. Aber er war mir einfach sehr, sehr lieb. Und ich habe ihn überall mit hingenommen. Und auch als ich Teenie wurde, bei jeder Übernachtung, ist immer dieser Hase dabei gewesen. Und wenn er im Schlafsack versteckt wurde oder so. Als ich nach Amerika ging als Jugendliche, ist dieser Hase mitgekommen. Und als ich in meine erste eigene Wohnung oder mein WG-Zimmer gezogen war, war dieser Hase dabei. Jede Nacht in meinem Bett. Und dann habe ich Christian kennengelernt. Dann war nicht Christian jeden Nacht in meinem Bett. Nein, nein. Aber die Liebe zu ihm hat mir gezeigt, was es heißt, wichtige Dinge loszulassen. In unserem ersten Jahr unserer Beziehung ist Christian für 2 Wochen auf eine Freizeit gefahren. Ein Unding für frisch Verliebte, oder? Also, er ist für 2 Wochen weggefahren. Und ich wollte natürlich, dass er mich nicht vergisst. Reine Illusion, ja, aber mir war das wichtig. Und ich wollte, dass etwas mitnimmt, was von mir ist, ein Teil von mir, was ihn an mich erinnert und was ein Stück von mir ist. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich meinen Schatz losgelassen habe. Und der durfte 2 Wochen ans Mittelmeer fahren. Mir hat das gezeigt, dass ein Schatz ein Symbol der Liebe werden kann und dass das Loslassen, etwas zu verzichten, ein Zeichen der Liebe sein kann, wenn es etwas ist, was mir sehr wertvoll ist. Wenn wir unser Herz an Gott hängen und für Gott öffnen, bekommt unser Besitz einen anderen Ort. Wenn wir verstehen, wenn wir Gott als unseren größten Schatz bezeichnen, dann rutscht unser Besitz, der vielleicht vorher ein Schatz von uns war, bekommt einen anderen Stellenwert, rutscht an einen anderen Ort. Er wird dann zu einem Mittel zum Leben und all unsere Schätze können uns zeigen, können uns Gott zeigen. Das ist ein Phänomen, weil Gott uns die Welt geschaffen hat. Er will, dass wir uns freuen an dem, was er für uns gemacht hat. Und ganz wirklich, es gab Zeiten, da habe ich mich einsam gefühlt als Kind und dann habe ich mit meinem Hasen gekuschelt und es ging mir besser. Aber nicht, weil das ein Stück Stoff war, sondern weil ich auch immer wusste, Gott ist bei mir. Das war für mich nicht Gott, nein, das darf man nicht verwechseln. Aber trotzdem können so Dinge uns manchmal zeigen, ich bin da, ich bin für dich da, du bist nicht allein. Und wenn wir uns freuen an dem, was wir gerne mögen, wo unsere Leidenschaften sind, dann kann uns das zeigen, wie super Gott ist. Wenn wir gutes Essen mögen und das Essen, dann können wir genießen, wie toll Gott die Welt für uns gemacht haben. Und wenn wir ein schnelles Auto lieben, dann können wir auch sehen, wie toll Gott ist, dass der uns Menschen so einen guten Verstand gegeben haben, dass wir sowas bauen können. Wir können Gott darin erkennen. Aber auf solche Dinge auch mal zu verzichten, kann auch ein Zeichen der Liebe von uns zu Gott werden. Wenn wir Dinge loslassen, wenn wir Dinge nicht an die erste Stelle setzen, weil da nämlich Gott ist. Sie können zu einem Zeichen unserer Liebe zu Gott werden. Und trotzdem merken wir stehen immer wieder in diesem Dilemma, dass Gott nicht so zum Anfassen und nicht so zum, dass wir oft diesen Unterschied machen. Meine Zeit mit Gott und meine andere Zeit. Dass es so schwer ist, das wirklich richtig ineinander verwoben zu sehen, weil wir halt, weil Gott ganz, ganz anders ist als das, was wir kennen und was wir erleben. Und wir haben Bedürfnisse, wir haben Vorstellungen und Wünsche und alles, was uns unsere Gesellschaft immer wieder suggeriert, was uns immer wieder antreibt, dahin mehr zu besitzen, bringt uns immer wieder dahin, unsere Schätze wieder zu ersetzen, unsere Schatzkiste wieder zu füllen, weil wir Bilder vor Augen haben, weil wir Gedanken, weil wir Wünsche haben, weil wir Bedürfnisse haben. Und wir fangen immer wieder an, unsere Schatzkiste zu füllen und dabei das nicht mit Gott in Einklang zu bringen, nicht mit ihm in Übereinstimmung zu bringen und unsere Schatzkammer, wo eigentlich Gott drin ist, ihn zur Seite zu schieben und etwas anderes daneben zu stellen. Diese Dinge dürfen nicht den Platz von Gott wegnehmen. Wenn sie uns binden, wenn sie uns dahin führen, dass wir ihnen dienen müssen, indem wir sagen, ich brauche mehr davon, ich immer mehr, meine Gedanken kreisen nur noch um das und ich habe keinen Platz für andere Gedanken. Daran festzuhalten, daran zu klammern, Schmerzen zu haben bei dem Gedanken, das muss ich weggeben, das muss ich loslassen, das könnte mir verloren gehen. Wenn wir vermeintliche Sicherheiten aufbauen, uns immer mehr darauf stützen, auf das, was wir haben, auf das uns selber zu versorgen und daran festklammern, dann werden diese Dinge Herren in unserem Leben und nehmen den Platz weg, den Gott eigentlich haben möchte, den Gott für uns auch, der für Gott vorgesehen ist, weil er uns versorgen will. Und wir kümmern uns selbst darum, uns zu versorgen, uns festzuhalten, uns zu klammern an die Dinge, an den Besitz. Und an diesem Punkt, sagt Jesus, da müssen wir achtsam sein. Und das ist wirklich schwierig. Das ist ein hartes Stück Arbeit, loszulassen. Dinge, die uns wirklich lieb sind, die wir wirklich gerne festhalten wollen. Und dabei rede ich jetzt gerade wirklich nur von dem Besitz und nicht von Beziehungen und von Menschen. Weil das nochmal eine ganz andere Dimension einnimmt, wo aber das Loslassen auch sehr, sehr wichtig ist. An dieser Stelle habe ich in den letzten 2 Jahren gemerkt, können uns tatsächlich unsere geflüchteten Geschwister ein großes Vorbild sein. Denn sie müssen auf vieles verzichten in ihren Zimmern, in den Einrichtungen. Und so unterschiedlich die Gründe auch gewesen sein mögen, von manchen weiß ich, war der Grund tatsächlich, sie wollen Gott näher kennenlernen. Und deswegen lassen sie alles zurück und haben nur noch das, was sie in ihrem Gepäck tragen können. Lasst uns einfach mal nachfragen, wie sich das anfühlt, mit so wenig zu leben, so reduziert. Hoppel würde wahrscheinlich gar nicht mehr in meinen Koffer kommen. Ich denke, es gibt viel Wichtigeres, was man mitnehmen muss in seinem Koffer. In diesem Predigttext, insgesamt in der Bergpredigt, stehen wirklich große Herausforderungen an uns. Und gleichzeitig sagt Jesus uns immer wieder Zusagen dazu. Denn es geht ja nicht darum, dass Gott uns keinen Besitz gönnt, sondern es geht darum, dass Gott uns etwas viel Größeres geben will. Dass Gott wirklich ein Schatz für uns werden will, der uns wirklich auch reich macht. Zu diesem Zuspruch möchte ich jetzt kommen in der zweiten Hälfte, wo es darum geht, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Jesus spricht eindrücklich in Bildern. Wir sollen uns keine Sorgen darum machen, ob wir genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen haben. Und er vergleicht das einmal mit den Vögeln, die nicht sehen, ernten oder Vorräte sammeln und trotzdem versorgt sind. Oder mit den Blumen und dem Gras, die schön sind und wachsen ganz zweckfrei und in so einer Schönheit erstrahlen, obwohl sie hinterher verbrannt werden. Gott weiß, was wir brauchen. Gott sieht das. Gott kennt unsere Schönheiten und Gott kennt auch unsere Bedürfnisse. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich sehr mit mir gehadert, weil ich habe schon viele tote Vögel auf dem Boden gesehen. Und ich weiß auch, dass Menschen verhungern. Weltweit verhungern täglich ca. 25.000 Menschen. Ist dieser Bibeltext nicht für Sie geschrieben? Sollen Sie sich keine Sorgen machen, ob Sie morgen noch leben? Wenn wir nicht arbeiten und uns ums Essen kochen kümmern, macht es dann Gott für uns? Nee, bei mir ist dann die Küche leider kalt. Oder ich habe einen tollen Mann und der macht das. Es ist hier bei diesem Text, wenn Jesus das erzählt, geht es ihm auch wieder um diese Prioritätensetzung. Es geht ihm darum, dass er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir wissen, es fällt uns nicht automatisch zu. Und ich kann Leute heute auch nicht hundertprozentig erklären, was das bedeuten soll, was genau mit das alles gemeint ist und damit, dass es uns geschehen wird, dass es uns zufallen wird. Aber trotzdem macht Jesus hier in diesem Text eine Zusage, die er immer wiederholt: Ich sorge für euch. Nicht ich versorge euch, sondern ich sorge um euch. Es gibt viele Berichte von Wundern und Erfahrungen mit Gott, wo Menschen tatsächlich materiell versorgt werden. Ich weiß nicht, ob ihr es persönlich schon mal erlebt habt. Wir haben das sehr wohl auch als Familie schon erlebt, versorgt zu werden. Und ich weiß wirklich viele Berichte, wo Lebensmittel mit einem mal länger halten, als es eigentlich möglich war. Oder für mehr Leute reichen, als für eigentlich möglich war. Wo zur rechten Zeit ein anonymer Brief im Briefkasten liegt mit Geld. Oder wo man ein Auto bekommt, Kleidung, einen Korb mit Nahrungsmitteln. Man erfährt Heilung, man bekommt einen Arbeitsplatz, der genau zu einem passt, als wäre er zurechtgeschnitten auf einen. Sowas passiert. Und das ist total toll. Aber es passiert nicht immer. Und dass es nicht immer passiert, heißt aber nicht, dass Gott sich nicht um uns sorgt. Gott weiß, was wir brauchen, so steht es in diesem Text. Und Gott macht sich die gleichen Sorgen wie wir. Gott macht sich die gleichen Gedanken. Er kennt uns, er hält uns. Unabhängig von dem, was passiert, weiß Gott, was wir brauchen und er sieht uns. Er ist bei uns und er fühlt mit uns, was wir fühlen in den Zeiten, wo es auch schwierig ist. Er weiß das, was wir brauchen, was wir bedürfen. Und nur wenige Verse vor diesen Versen hat er uns gezeigt, wie wir beten können. Wie wir in Beziehung zu Gott treten können. Und er hat gesagt, bittet, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen uns schon Sorgen und Gedanken machen. Wir dürfen uns mit unseren Sorgen aber vor allem an ihn wenden, an Gott. Und wir sollen uns nicht mit diesen Sorgen verrückt machen. Und sie bei uns behalten, uns immer wieder darum drehen, uns immer wieder unsere Gedanken machen, Sorgen, Grübeln und Bangen. Das kann uns richtig runterziehen. Das kann einen in ein Loch ziehen. Sich um alles zu kümmern und für alles eine Lösung zu haben, das treibt uns manchmal um und das macht uns unruhig, das macht uns depressiv, das macht uns Angst und es verdrängt den Platz, den Jesus gerne haben möchte. Denn Jesus möchte uns frei machen. aber die Sorgen binden uns und schnüren uns zusammen. Manchmal muss man den Sorgen wirklich sagen, geh weg, ich will dich hier nicht haben. Manchmal reicht es für uns, dass wir sie einfach Gott hinlegen und sagen, bitte, kümmere dich. Und manchmal muss man tatsächlich auch Schritte gehen und sich Hilfe suchen und sagen, hilf mir, dass ich das wirklich loslassen kann. Hilf mir, Wege zu finden, dann nicht immer wieder dran festzuhalten und sie immer wieder rauszuholen. Wenn unsere Hände voller Sorgen sind, die wir nicht loslassen, dann sind wir nicht frei für das, was Jesus uns geben will. Das ist wie in der Geschichte, die Ralf am Anfang gesagt hat. Wenn wir unsere Hand in die Vase stecken und festhalten, kommen wir nicht mehr durch die schmale Öffnung heraus. Dann macht das Schmerzen. Wie sieht das also nun ganz praktisch aus? Wir dürfen uns weiter in der Bitte um unser tägliches Brot an Gott wenden. Wir dürfen ihm auch unsere ganzen anderen Sorgen bringen. Wir dürfen es ihm erzählen, wir dürfen es sagen und abgeben. Und gleichzeitig dürfen wir auch unseren Alltag leben, arbeiten, uns kümmern um das, was man auch wirklich erledigen kann, worum man sich kümmern kann. Das wird in der Bibel immer wieder als vorbildlich beschrieben, wenn wir selber für unser Leben sorgen, uns darum kümmern und uns einsetzen und fleißig sind. Das ist ein hoher Wert in der Bibel. Es wäre in unserer Gesellschaft, in unserem Sozialsystem wirklich unklug zu sagen, ach, Rentenversicherung, nein, das brauche ich nicht. Es wäre sogar egoistisch, weil wir dann auf den Kosten von anderen leben, wenn es anders möglich ist. Es gibt immer Situationen, wo sowas nicht möglich ist und dann ist es anders. Aber trotzdem, wenn wir das können, dann wäre das nur klug und auch im Sinne von Jesus. Ich weiß nicht, was Jesus heute zu Einkommenssteuererklärungen sagen würde, aber er hat damals zur Steuerzahlung gesagt, gib dem Kaiser das, was des Kaisers ist. Es bleibt eine Frage der Prioritätensetzung hier. Ich habe einmal eine Andacht gehört, wo jemand Zettel verteilt hat und dann gesagt hat, schreibt mal auf von 1 bis 5, was ist euch das Wichtigste im Leben? Und dann haben die aufgeschrieben und hinterher wieder das zusammengetragen. Und einige der Leute, die da mitgemacht haben, waren frisch verheiratet und auf der 1 stand natürlich der Ehepartner. Und danach hat derjenige, der die Andacht gehalten hat, gesagt, wenn an der 1 nicht Gott steht, dann müsst ihr umkehren. Und es, als ich das gehört habe, hat sich in mir alles zusammengezogen. Und trotzdem ist dieses Bild für mich so hängen geblieben, weil ich damit so hadere. Und ich weiß ja, ja, Gott soll auf meinem Thron sitzen, er soll die Nummer 1 sein. Aber soll ich meinen Ehepartner dafür runterkicken? Und als ich dann mein erster Sohn geboren ist, da hatte mir das fast das Herz zerrissen. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Gott, wie hast du das gemeint? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich so ein hilfloses Neugeborenes vernachlässige, damit ich jetzt auf dem Straßenfest für dich Waffeln backe und mit Menschen über Gott rede. Oder damit ich immer dich anbete und da meine Zeit verbringe. Das kannst du doch nicht gemeint haben, Gott. Und ich bin auch wirklich überzeugt davon. So meint er das auch nicht. Gott will die Nummer 1 sein, ja, auf jeden Fall. Aber nicht neben einer Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5 und was dann noch alles kommt. Gott will alles sein. Und wenn da eine frisch gebackene Mutter ist, dann ist es in den meisten Situationen ihre Aufgabe in dem Moment, sich um dieses Neugeborene zu kümmern, es zu lieben, das Herz nur für dieses Neugeborene schlagen zu lassen und darin am besten noch Gott zu entdecken. Und es gibt andere Zeiten und andere Situationen, da haben wir ganz andere Aufgaben. Da gibt Gott uns neue Aufgaben. Vielleicht ist Gott eher das Papier oder der Stift, auf dem wir unsere Prioritätenliste schreiben. Die Worte, mit denen wir sie bilden. Vielleicht ist er die Schatzkiste, in dem wir alles sammeln und dadurch, dass sie in Gott liegen, durch alle Schätze Gott hindurchstrahlt. Gott ist das Fundament und das sagt er auch am Ende der Bergpredigt nochmal mit dieser Geschichte, wenn wir unser Haus auf Sand bauen. Gott ist das Fundament, er ist die Grundlage von allem. Und das versucht Jesus in der Bergpredigt immer wieder herauszuarbeiten. Er ist in allem und er ist wirklich alles für uns. Alles, was wir im Leben besitzen. Auch die Lebensmittel, die dienen zum Zweck, damit wir leben können. Und Leben aus dem Leben mit Gott heraus. Und klar, wir können uns unseren Kopf zerbrechen, wir können uns Gedanken machen, aber diese Gedanken hindern uns oft daran, wirklich zu leben. Wenn wir aber die Sorgen loslassen, dann können wir empfangen, was Gott zu geben hat. Gott ist nicht der eine Herr unter vielen oder neben vielen, sondern er ist alles und aus ihm heraus entwickelt sich dann der Rest. Jesus weiß, dass das Leben noch viel, viel mehr ist, als wir es wirklich oft erahnen und meistens nicht fassen können. Viel mehr als die Schatzkammer und viel mehr als unser körperliches Wohlbefinden. Sein Reich und seine Gerechtigkeit hören nicht auf, im Gegensatz zu den Schätzen der Welt oder unserem Leben. Egal wie gut wir in unserem Leben gesorgt haben, wie viel Kleidung und wie viel Nahrungsmittel wir im Schrank liegen haben, eines Tages werden wir sie nicht mehr essen und nicht mehr anziehen. Das Lebensmittel ist nicht das, was uns erhält, sondern das Leben erhält uns. Und das finden wir in Gott. Und das Leben, was weitergeht, gibt es nur in Gott. Wir sollten also immer mal wieder unsere Schatzkiste angucken und aufräumen, sodass wir neben den oder in den eigentlichen Schätzen, die wir in unserem Leben haben, den Schatz Gott entdecken. Und wir dürfen immer wieder danach fragen, was ist gerade unsere Aufgabe für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit? Und damit meine ich nicht eine ganz konkrete Aufgabe. Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt das und das in der Gemeinde arbeiten? Sondern es geht um unseren Alltag, um unser Leben, um unseren Arbeitsplatz und unsere Hobbys, unsere Leidenschaften, was wir gerne machen. Will uns Gott hier gerade haben und genau so nutzen, wie wir es tun? Oder ist da vielleicht eine Änderung, eine Verschiebung dran? Und wenn wir merken, Gott will uns hier so haben, dann können wir vertrauen, dass er es gut machen wird, selbst wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied und wollen